Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Marieke und ich nehmen diese Folge gerade mit sehr viel Vorlauf auf. Sehr viel ist auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es ist eine Woche. Aber für uns sehr viel. Und das hat natürlich auch einen Grund. Und dieser Grund wurde mir auch ganz bewusst gemacht, als ich diese Folge gerade betiteln musste. Und zwar, das hier ist Folge 199. Und jeder, der Mathe kann, weiß, was 199 plus 1 ist. Nämlich 200.
Ich musste gerade checken, ob ich sie auch richtig betitelt habe, aber ja, ich muss ja auch. 199.
Ja.
Ja, unsere 200. Folge steht an und das ist so ein bisschen, ich glaube, wir sind einfach auch grundsätzlich gerade so ein bisschen verwirrt generell, weil wir so viele Folgen nebeneinander und versetzt aufnehmen. Auch schon so die letzte Folge, also die vor der und vor. Die sind jetzt alle, also so die Menschen- und Monster-Folge von letzter Woche haben wir ja auch viel weiter vor aufgenommen. Davor die Folge war auch schon viel länger geschrieben und dann spontan. Also so alles ist so ein bisschen nebeneinander. Also wir haben jetzt die letzten Wochen an sehr vielen Folgen nebeneinander gearbeitet.
Ja.
Bald ist es vorbei.
Ja, bald wieder in unseren Rhythmus. Ja, ich merke das auch
also
tatsächlich.
Also nicht der Podcast.
Mit 200, ach, haben wir euch das nicht gesagt? Mit 200 ist vorbei. Das war's. Die Sache ist, ich glaube, dieses Gefühl, was du beschreibst, ist halt genau das. Man ist so raus aus dem eigenen Rhythmus, weil dass wir so frühzeitig und auch so durcheinander irgendwie recherchieren und so, ist komplett unüblich. Gleichzeitig freuen wir uns sehr auf die 200. Folge. Wir hatten euch ja in der Vergangenheit auch mal gefragt, was ihr euch so wünschen würdet und es sind mehrere Punkte daraus geworden und wir werden auch ein paar kleine Hints teilen bei Instagram. Da könnt ihr dann vielleicht auch schon mitraten, um welchen Fall es gehen könnte.
Ja, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin jetzt total gespannt, was Amanda uns noch mitgebracht hat für die letzte Folge in den 100ern. Das ist halt schon krass.
Ja, voll. Und nicht nur für diesen Fall und für alle anderen Fälle findet ihr übrigens Fotos bei Instagram, immer in unserem Folgenpost. Da müsst ihr einfach nur so weiter swipen. Und Instagram zu folgen lohnt sich sowieso, weil wir ab und zu auch mal zum Beispiel nach Fallwünschen fragen beziehungsweise einen Post haben, bei dem ihr uns kommentieren konntet, welche Fälle ihr euch wünscht. Und der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ist nämlich tatsächlich ein solcher Wunschfall. Und ihr könnt euch jetzt zurücklehnen, du auch, Marieke, und dann fange ich damit einfach mal an. Mitten im Zentrum der Großstadt Tulsa im Bundesstaat Oklahoma steht der University Club Tower, ein zylinderförmiger Apartmentkomplex, der mit einer Höhe von 115 Metern und 32 Stockwerken das höchste Wohngebäude der Stadt ist. Die luxuriösen Wohnungen, die man hier anmieten kann und die einen einzigartigen Blick über Tulsa und den Arkansas River ermöglichen, sind wie kleine Kuchenstücke kreisum verteilt und bestechen nicht nur durch ihre stilvolle Einrichtung, sondern vor allem durch die unzähligen Annehmlichkeiten innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände. Eine Poollandschaft, ein Kinosaal, ein großes Fitnessstudio und ein beeindruckender Außenbereich mit Grill, Feuerstelle und Fernsehern sind nur einige der Besonderheiten, die den Bewohnern hier geboten werden. Für eine 65 Quadratmeter Wohnung, bestehend aus einem Zimmer, Balkon, Küche und Bad, zahlt man heute etwas über $1,000 pro Monat. Wenn man eine größere Wohnung mit besserer Ausstattung wünscht, kann sich dieser Preis aber auch schnell verdoppeln. Wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Mietpreis in Tulsa bei $895 liegt, ist das vielleicht gar kein so schlechter Deal, wenn man die zusätzlichen Annehmlichkeiten berücksichtigt, auch wenn das Gebäude aus den 60ern seine besten Jahre wahrscheinlich hinter sich hat. Das denken sich auch Rhonda und Brian Whitlock. Das einflussreiche Paar mietet eine der geräumigen Wohnungen im 25. Stock des University Club Towers an, ohne diese jedoch selbst zu bewohnen. Brian ist ein bekannter Schönheitschirurg in der Großstadt und nutzt die Wohnung für Patienten und Patientinnen, die extra für ihre Operation aus anderen Bundesstaaten anreisen und daher eine Unterkunft benötigen. Ende Mai 2011 sind es jedoch keine frisch operierten Menschen, die diese Wohnung beziehen und den Blick auf die grüne Stadt unter sich genießen, sondern Amber und Josh Hilberling, Rhondas 19-jährige Tochter und ihr 23-jähriger Ehemann. Josh und Amber hatten sich 2008 auf einer Halloween-Party kennengelernt. Von Liebe auf den ersten Blick konnte in ihrem Fall jedoch nicht gesprochen werden. Es war ein flüchtiges Aufeinandertreffen, das in beiden kein großes Interesse für den jeweils anderen weckte. Eine kleine Überraschung für ihre gemeinsamen Freunde, die eigentlich das Gefühl hatten, dass sich Josh und Amber ziemlich ähnlich seien und viele Hobbys teilen würden. Josh, ein großgewachsener, überaus attraktiver Sportler, der immerzu strahlte und einen unfassbar ausgeprägten Sinn für Humor hatte. Und Amber, die sich genau wie er sportlich engagierte, Fußball und Volleyball spielte, gut in der Schule war und sich für Make-up, Fashion und Schuhe interessierte. Von außen betrachtet hätten die beiden ein verdammt schönes Paar abgegeben. Aber auch ihre Unterschiede hätten sich auf dem Papier ganz gut ergänzt. Amber, die aus einem sehr behüteten Umfeld stammte und sich um Geld keine Gedanken machen musste, war offen, eine charismatische Persönlichkeit, die für sich einstand und genau zu wissen schien, was sie wollte. Josh war dagegen ein sanfter Riese, der seine eigenen Wünsche oft in den Hintergrund schob, wenn es um das Wohlbefinden anderer ging. Eigentlich ein gutes Match, um den anderen vielleicht aus der Reserve zu locken und andere Perspektiven zu ermöglichen. 2 Jahre nach ihrem Kennenlernen schien diese Erkenntnis letztendlich auch bei den beiden angekommen zu sein. Aus den flüchtigen Bekannten wurden erst gute Freunde und schließlich ein leidenschaftliches Liebespaar. So stockend ihre Anfangszeit vielleicht war, so lange es gedauert hatte, romantische Gefühle zu zünden, nachdem das Feuer erstmal entfacht war, ging alles wahnsinnig schnell. Nach ihrem Highschool-Abschluss folgte Amber ihrem geliebten Josh nach Texas, weil dieser dort eine Ausbildung bei der Air Force begann. Als man Josh dann kurz darauf aufforderte, eine Stelle in Alaska anzunehmen, stand das junge Paar vor einer schwerwiegenden Entscheidung. Weil die beiden nicht verheiratet waren, hätte Amber nicht mit Josh auf der Militärbasis leben dürfen. Weil diese ihren Freund jedoch nicht einfach ziehen lassen wollte, weil ihre Gefühle so intensiv waren, dass eine räumliche Trennung unmöglich schien, entschlossen sich die beiden kurzerhand zu heiraten. Es war eine kleine Zeremonie im August 2010, bei der sie sich das Ja-Wort gaben, die jedoch anschließend mit einer großen Feier zelebriert wurde, bei der Amber im hübschen Prinzessinnenkleid mit einem Krönchen auf dem Kopf und hochtopierten Haaren neben ihrem anmutigen Prinz Platz fand. Gerade mal 2 Monate nach ihrer Hochzeit stand dann der große Umzug nach Alaska bevor. Ein neues Kapitel in ihrem Leben, weit weg von ihren Familien und Freunden, aber mit jeder Menge Hoffnung und Liebe im Gepäck. Dass sie ihre Koffer kein Jahr später wieder zusammenpacken würden, weil man Josh ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wird, damit hatte weder das Paar noch ihre Liebsten gerechnet. Trotzdem schien es sich dabei um eine gute Nachricht zu handeln. Amber war glücklich, wieder zurück zu ihrer Familie zu dürfen. Das Leben in Alaska war nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Und auch Josh schien froh darüber zu sein, wieder näher an den Eltern und seinen 4 Geschwistern zu leben. Neben ihren Habseligkeiten und ihren Erinnerungen an die Zeit in Alaska hatte das junge Paar aber noch etwas anderes im Gepäck. Oder eher jemand anderen. Denn Amber erwartete ihr allererstes Kind und war bereits im 7. Monat schwanger, als sie und Josh in das Haus ihrer Eltern zogen. Ambers Mutter Rhonda hatte sich schon früh von Ambers Vater scheiden lassen und hatte wenig später Brian geheiratet, der für Amber die Vaterfigur einnahm und aus ihnen eine kleine Patchwork-Familie machte. Dass Josh und Amber nun also in ein Haus voller Geschwister und Stiefgeschwister zogen, war so eigentlich nicht geplant. Die beiden hatten bereits ein Haus ins Auge gefasst, welches eigentlich am 1. Juni bezugsfertig sein sollte, dieser Termin aber immer weiter nach hinten verschoben wurde. Nachdem es innerhalb der Familie immer wieder zu Reibereien und Streitigkeiten gekommen war, entschied man, dass es das Beste wäre, wenn Josh und Amber vorübergehend in das Apartment im University Club Tower ziehen würden, bis sie ihr eigenes Heim beziehen dürften. Ende Mai 2011 traten Josh und Amber durch die Tür des Apartments mit der Nummer 2509, nannten es ab sofort ihr Zuhause auf Zeit, genossen den wunderschönen Ausblick über Tulsa und planten ihre Zukunft. 2 Wochen später. Der 7. Juni 2011 ist ein strahlender Sommertag. 35 Grad, blauer Himmel, die Gemüter sind erhitzt. In der Wohnung von Josh und Amber steht eine gepackte Tasche. Das Schlafzimmerfenster, welches zum Balkon führt, ist eingeschlagen. Auf dem Balkon kniet ein Handwerker, der das Loch vermisst und sich um Reparatur bemüht. Draußen vor dem Gebäude steht ein Mann, der eine Zigarette zückt und seine Pause genießt. Plötzlich hört dieser ein Geräusch. Ein Knacken, Glas, das auf dem Boden zersplittert. Er ist sich nicht sicher, was er da genau vernimmt, aber er blickt hoch. Und er sieht etwas, das er in seinem Leben nie mehr vergessen würde. Ein Mensch, der in die Tiefe stürzt. Dessen Hände versuchen, etwas zu greifen. Beine, die wie beim Fahrradfahren in unsichtbare Pedale treten. Und nach vielleicht 3 bis 4 Sekunden des freien Falls ein dumpfer Schlag des Aufpralls. Ein Schrei, hochgestochen, panisch, dringt aus dem geöffneten Fenster am 25. Stock. Ein Fenster, das 60 Zentimeter über dem Fußboden beginnt und etwa 1,30 Meter hoch ist, dessen Fensterscheibe nun mit der Person nach unten gefallen ist. Ein Beobachter dieser grauenhaften Szenerie wird den Notruf verständigen und erklären, dass soeben jemand aus dem 17. oder 19. Stock des University Club Towers gesprungen wäre. Dass es sich hier um den 25. Stock gehandelt hat, mag von unten nur schwer erkennbar gewesen sein. Aber genau dort, in einer Höhe, in der die Menschen unten wie kleine Figuren aussehen, gibt es eine andere Person, die den Sturz ebenfalls beobachtet hat. Sie stürmt nun verzweifelt nach unten und ruft dabei immer wieder um Hilfe. Sie wird von einem Handwerker begleitet und steuert auf direktem Weg den 8. Stock an, weil sich hier das Parkhaus befindet und der Körper kurz davor aufgeprallt ist. Eine verzweifelte Stimme ruft immer wieder denselben Namen. Oh Gott, bitte wach auf, Josh. In einem weißen Tanktop und einer lockeren Jogginghose eilt Amber zu ihrem Ehemann. Sie dreht ihn auf den Rücken, umarmt ihn, hebt seinen Kopf und küsst seine Stirn. Dabei fleht sie unter Tränen, dass er die Augen öffnen möge, dass er aufwachen müsse, dass er doch einfach nur ein Wort sagen solle. Im Hintergrund hört man die Sirenen, die Hilfe versprechen. Und erst als die Ersthelfer an Josh herantreten, lässt Amber ihn los und geht einige Schritte zurück. Als Officer Don Holloway zu ihnen stößt, ist er von Chaos umgeben. Überall sind Einsatzkräfte aus den unterschiedlichsten Abteilungen. Um sie herum haben sich Schaulustige versammelt. Erste Fotos werden geschossen und inmitten des ganzen Wirbels liegt ein Mann, regungslos, ohne eine Überlebenschance, so schätzt der erfahrene Polizist es zumindest ein. Deshalb gilt seine erste Sorge der schwangeren Frau, die sich hier bei praller Sonne immer noch draußen befindet. Vorsichtig nähert er sich Amber, bittet sie, ihm ins Innere des Gebäudes zu folgen und wird dort mit ihren Fragen konfrontiert. Hilft man Josh? Ist man dabei, ihn wiederzubeleben? Ihr verzweifelter Blick signalisiert, dass sie an jedem Fünkchen Hoffnung festzuhalten scheint. Dass, so aussichtslos das Ganze sei, man Josh doch noch irgendwie retten könne. Officer Holloway kann das Ganze gut nachvollziehen. Egal wie aussichtslos, wahrscheinlich würde man lieber an das Unmögliche glauben, als sich das Allerschlimmste eingestehen zu müssen. Und für ihn scheint auch relativ klar zu sein, was das Allerschlimmste wäre. Dass der eigene Ehemann entschieden hat, Suizid zu begehen und aus dem 25. Stock gesprungen ist. Nachdem man Amber ihren letzten Funken Hoffnung genommen hat und bestätigt, dass Josh tot ist und die Gesamtsituation nur immer unkontrollierbarer zu werden scheint, entscheidet sich Don Holloway, Amber mit aufs Polizeirevier zu bringen, um etwas Distanz zwischen sie und das Geschehnisse zu bringen. Gemeinsam mit ihrer Großmutter Gloria setzt man die aufgelöste 19-Jährige in einen Verhörraum und lässt die beiden dort für einige Stunden alleine zurück. Hier in einem geschützten Raum mit einer geliebten Person an der Seite könnte Amber vielleicht etwas durchatmen, sich ausruhen und das alles erstmal verdauen. Officer Holloway hat im Nebenraum Platz genommen und angefangen, die ersten Beobachtungen in einem Protokoll zusammenzufassen. Während er also fleißig vor sich hin tippt und eine Taste nach der anderen drückt, um auf dem Computerbildschirm ein stimmiges Bild der Gesamtsituation zu formen, vertraut sich Amber im Nebenraum ihrer Großmutter an. Während sie ihre wirren Gedanken zu Worten formt, diese wie ein Wasserfall nach außen dringen lässt, ist eine Kamera auf sie gerichtet. Eine Kamera, die Ton und Bild aufnimmt und normalerweise Gespräche zwischen Ermittler und Zeugin oder Verdächtigen aufzeichnet und in den Nebenraum überträgt, in dem Holloway gerade seiner Arbeit nachgeht. Und dieser schnappt immer wieder Gesprächsfetzen auf, die ihm irgendwie seltsam vorkommen. So seltsam, dass er entscheidet, das Gespräch zwischen Amber und ihrer Großmutter Gloria aufzeichnen zu lassen. Amber? Josh ist tot. Ich wünschte, ich könnte es aus meinem Kopf kriegen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich diese Bilder. Ich werde sie für immer sehen. Ich will einfach wissen, was seine letzten Gedanken waren. Ich möchte, dass du zurückkommst. Das alles wird in einem Albtraum enden. Ich habe ihn getötet. Es ist nicht fair. Wer würde so etwas tun? Den Ehemann stoßen, sodass er aus dem Fenster fällt. Gloria, Amber, hör auf, sowas zu sagen. Du hast ihn nicht gestoßen. Du hast es doch nicht absichtlich getan. Amber, nein, natürlich nicht. Ich werde ins Gefängnis gehen. Gloria, sag nichts, bis dein Anwalt hier ist. Amber, ich frage mich, ob es seine Eltern schon wissen. Sie hatten recht. Sie haben immer gesagt, wenn wir zusammenbleiben, dann werde ich ihn töten. Zwischen all diesen und vielen anderen Aussagen fallen viele Tränen. Amber stützt ihren Kopf, spricht mit verzweifelter, manchmal sogar hysterischer Stimme und hat, genau wie ihre Großmutter, keine Ahnung davon, dass jedes einzelne Wort von ihr aufgezeichnet wird. Sie hat keine Ahnung, was sie mit diesen Aussagen anrichten wird und dass sie vielleicht als Zeugin in den Verhörraum gebracht wurde, diesen aber nicht mehr verlassen würde, weil sie kurz darauf zur Verdächtigen wird. Weil man nämlich hier nicht länger von Unfall oder Suizid, sondern von einem Mord sprechen würde. Aber wie hatte sich dieser genau abgespielt? Was war im Inneren der Wohnung 2509 passiert? Und wie hätte Amber, die gerade mal 1,65 groß und im siebten Monat schwanger ist, ihren 1,95 großen, muskulösen Ehemann aus dem Fenster stoßen können? Das sind Fragen, die sich die Ermittler zumindest teilweise aufgrund von Zeugenaussagen beantworten können. Zum einen ist da der Zeuge, der sich vor dem Gebäude befunden hatte, eine Zigarette rauchte und nach einem Geräusch nach oben blickte. Er hatte zu Protokoll gegeben, dass Josh bei seinem Sturz mit dem Gesicht nach vorne fiel. Das würde bedeuten, dass er frontal zur Fensterscheibe gestanden haben muss und dann möglicherweise von hinten von Amber überrascht wurde. Das passt auch zu der Aussage des direkten Nachbarn des Paares. Die Wohnungen im University Club Tower sind alle relativ hellhörig. Man kann nicht nur Gespräche, sondern auch die Schritte des jeweils anderen ziemlich klar vernehmen. Und er hatte gehört, wie eine Stimme vor dem Sturz immer wieder "Nein, nein, nein" wiederholte und dann viele kleine, aber schnelle Schritte in Richtung Fenster machte. Fast so, als ob jemand Anlauf nehmen würde. Nachdem man sich mit diesen möglichen Zeugen unterhalten hatte und Amber ihre ganz eigenen Aussagen auf Videoband produzierte, hat das Ermittlerteam einen Durchsuchungsbeschluss erhalten, der für sie noch mehr Licht ins Dunkel bringen würde. Denn die Wohnung zeigt, bis auf die kaputten Fenster im Schlaf- und Wohnzimmer, keinerlei Auffälligkeiten. Keine verrückten Möbel, keine aufgerissenen Schränke. Im Gegenteil, die Wohnung wirkt ziemlich ordentlich, was für die Ermittler gegen einen hitzigen Streit spricht, der dann zu dem Sturz führte und vielleicht sogar als Unfall abgetan werden könnte. Alles in der Wohnung deutet für sie darauf hin, dass jemand kalkuliert gehandelt hat, dass Josh überrascht wurde, keine Zeit hatte, einen Stoß abzuwehren und deswegen in das Fenster prallte. Hier hatten seine Größe und sein Gewicht dann das Übrige getan. Die Fensterscheibe ging kaputt und er stürzte in die Tiefe. Für die Ermittler fügen sich all diese Beobachtungen zu einem stimmigen Bild. Josh hatte an dem Fernseher herumgespielt, der sich neben dem Fenster befand, war abgelenkt und Amber hatte darin ihre Chance gesehen. Sie nahm Anlauf, rannte auf ihren Ehemann zu und stieß ihn gegen das Fenster. Sie hatte gesehen, wie dünn ihre Scheiben waren, schließlich war das Schlafzimmerfenster zuvor kaputt gegangen und war sich sicher gewesen, dass Josh so in den Tod stürzen würde. Und deshalb wird Amber noch am selben Tag wegen Mordes festgenommen. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt natürlich noch viele Fragen unbeantwortet sind, unter anderem, warum Amber eine solch abscheuliche Tat begehen sollte. Joshs Familie hat darauf sofort eine Antwort parat. Amber hatte es ja selbst treffend zusammengefasst. Sie haben immer gesagt, wenn wir zusammenbleiben, werde ich ihn töten. Als Joshs Eltern von der Polizei verständigt wurden und mitgeteilt bekommen hatten, dass ihr geliebter Josh tot ist, war eine ihrer ersten Fragen gewesen, ob Amber ihn getötet hatte. Es war eine Angst, die sie vielleicht nicht täglich begleitet hatte, aber immer dann, wenn sie das junge Paar zusammen erblickten. Für Joshs Familie war schon längst klar, dass ihre Honeymoon-Phase bereits nach kürzester Zeit vorbei gewesen war, dass Josh und Amber nicht wirklich zusammenpassten und dass eine Trennung unvermeidbar war. Dass sie sich so trennen würden, war ihre schlimmste Befürchtung. Josh war der älteste Bruder der Familie. Er war der Sonnenschein, derjenige, der alle zum Lachen bringen konnte. Sein Bruder Zack war zum Zeitpunkt seines Todes in Afghanistan stationiert und weil man ihn dort nicht telefonisch von diesen Neuigkeiten berichtet hatte, erfuhr er davon bei Facebook. Als er dann nach dem Telefon griff, um seine Familie zu kontaktieren, waren seine ersten Worte bitte sag, dass es nicht wahr ist. Leider ist es wahr. Josh, der von seiner Mutter als einziger Joshi genannt werden durfte, ist tot. Er wird ihr nicht mehr beim Kochen unter die Arme greifen. Er wird nicht mehr in voller Montur aufs Spielfeld laufen und von unzähligen Football-Fans bejubelt werden. Die Erinnerungen an sein Wesen werden überschattet werden von dem schrecklichen Tod, den er erleiden musste. Und den sie vielleicht hätten verhindern können. Josh hatte seinen Vater am Morgen desselben Tages angerufen und ihn darum gebeten, ihn abzuholen. Er würde sich von Amber scheiden lassen, erklärte er am Telefon. Die beiden hätten sich wieder mal gestritten, weil Amber einfach nicht aufhören wollte, Drogen zu nehmen. Joshs Vater erwiderte, dass er arbeiten müsse und daraufhin verständigte Josh einen Kumpel, der ihm anbot, ihn am Nachmittag abzuholen. Wäre jemand sofort gekommen, hätte man ihn nicht warten lassen, dann wäre alles vielleicht anders verlaufen, denken sie jetzt. Hätte, wäre, könnte. Es sind Konjunktive, die einen verfolgen können, die einem nachts nicht schlafen lassen und immer wieder wie in Zeitlupe jeden Moment herausholen, an dem man hätte eingreifen können. Nicht nur am 7. Juni, sondern schon viel früher. Ambers und Joshs Beziehung hatte harmonisch angefangen. Die Cheerleaderin und der Footballspieler waren unsterblich ineinander verliebt. Es waren Szenen, die man aus Märchen kannte. Ein Paar tanzend im Wald, unter einem Sternenhimmel, ihre Füße auf seinen, weil sie so unsicher war. Verliebte Blicke, vorsichtige Küsse, der Beginn einer gemeinsamen Zukunft, der in ihrem Fall sehr schnell vonstatten ging und alles für sie veränderte. Der Umzug nach Alaska war für beide eine ziemliche Umstellung gewesen. Amber, die immer einen gewissen Lebensstil gepflegt hatte und sich selbst als den wilden Teil der Beziehung definierte, konnte nur schwer mit den großen Veränderungen umgehen. Es war kalt, dunkel, ständig wartete sie nur auf Josh. Sie hatte keine Freunde, keine Familie, sondern lebte isoliert in ihren vier Wänden und hatte große Schwierigkeiten damit, sich hier ein erfüllendes Leben aufzubauen. Unzufriedenheit oder der Umstand, dass die beiden vielleicht einfach kein gutes Match waren, was auch immer der Grund war, ihre Beziehung veränderte sich drastisch. Streitereien waren an der Tagesordnung und Joshs Vater Patrick konnte die aufgelösten Anrufe seines Sohnes irgendwann nicht mehr zählen. Er hatte von Anfang an nicht verstanden, warum alles so schnell gehen musste. Hochzeit, Umzug, das erste Kind. Warum überstürzte man so wichtige Entscheidungen? Genau das schien sich in seinen Augen jetzt zu rächen. Unter Tränen erklärte Josh seiner Familie, wie unglücklich er sei. Dass Amber nicht nur harte Worte, sondern auch harte Gesten verteilte. Was angefangen hatte mit kleinen Schlägen auf die Schulter und festem Zwicken als Spaß, entwickelte sich immer weiter und wurde von getarnter Gewalt zu klar erkennbarer. Als Josh seiner Familie berichtete, dass sie ihn aus lauter Frust eine Treppe heruntergeschubst hatte, baten sie ihn darum, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Dass damit nicht nur die Zeit in Alaska gemeint war und dass der Ortswechsel nicht alle ihre Probleme lösen würde, war den meisten wohl klar. Und doch hielten Amber und Josh an ihnen und ihrer Beziehung fest. Außerdem war der Umzug nach Tulsa nicht wirklich freiwillig, sondern wurde damit begründet, dass Josh ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde, weil er zum wiederholten Male beim Konsum von Drogen erwischt wurde und man sogar befürchtete, dass er damit handeln würde. Drogen waren allgemein ein großer Streitpunkt des Paares, denn obwohl Josh diese konsumierte, war er gar nicht damit einverstanden, dass Amber dasselbe tat. Schließlich war sie ja schwanger. Und vielleicht war das auch der Grund, warum die beiden zurück in ihrer Heimatstadt immer noch hofften, dass ihre Beziehung eine Zukunft hätte. Für die beiden, aber vor allem für ihren ungeborenen Sohn Levi, dessen Name von Anfang an feststand. Dass ein Umzug alle Probleme löst, war ein Wunschdenken, das sich nicht erfüllen würde. Im Mai 2011, also gerade mal einen Monat vor Joshes Tod, hatte er bei der Polizei eine einstweilige Verfügung beantragt. Die Situation, die er im Zuge dieses Verfahrens schilderte, beschrieb, dass Amber ihn mit einer Tischlampe beworfen hätte, ihn am Kopf getroffen und eine Wunde verursacht hatte, die mit insgesamt 11 Stichen genäht werden musste. Nach der Tat soll Amber ihm zugerufen haben: "Gut, ich hoffe, es tut weh." Die einstweilige Verfügung wurde letztlich nicht durchgesetzt, weil die beiden nicht zum ausgemachten Gerichtstermin erschienen sind. Trotzdem sprechen alle diese Vorfälle Bände für die Ermittler. Für sie fügt sich das Puzzle nun zu einem stimmigen Bild zusammen. Denn wenn Amber einen Monat vor dem Sturz zu solcher Gewalt fähig war, dann trauen sie ihr auch zu, dass sie ihren Ehemann mutwillig aus dem Fenster gestoßen hatte. Und das tragen sie nicht nur vor eine Staatsanwaltschaft, die die Anklage ausspricht, sondern auch vor die Presse, die damit eine perfekte Story auf dem Silbertablett präsentiert bekommt. Aus der verzweifelten Ehefrau, dem hübschen Paar, das sein erstes Kind erwartete, wird schnell eine dramatische Geschichte, in der eine Schlagzeile die nächste jagt und alle Beteiligten auf sie zugeschnittene Rollen einnehmen müssen. Josh, das perfekte Opfer, der ehemalige Soldat, groß und attraktiv, der von seiner verwöhnten, reichen Ehefrau schikaniert und belästigt wurde. Es gibt nur Gut und Böse, Schwarz und Weiß, kein Raum für Komplexität und daher auch nicht für Ambers Version der Geschehnisse. Die würde ja auch gar nicht zu dem passen, was man hier erzählen möchte. Dass nicht nur Joshs Eltern verzweifelte Anrufe aus Alaska erhalten haben, dass nicht nur gegen Amber, sondern auch gegen ihn Vorwürfe der Gewalt vorgebracht wurden, das wird nicht abgedruckt. Dass Ambers Eltern schockiert über die Vorwürfe gegenüber ihrer Tochter waren, dass für sie Josh derjenige war, der Gewalt ausübte, spiegelt sich nicht in den Schlagzeilen wider. Auch nicht, dass beide, als sie in Alaska lebten, immer wieder die Polizei verständigten, weil der jeweils andere gewalttätig wurde und Josh sogar festgenommen wurde, als er nach einem Streit einen Teller aus Ambers Hand schlug, sie anschrie und dabei immer wieder aggressiv in ihre Brust kniff, um ihre Implantate herauszudrücken. Amber hatte Angst vor Josh. Das hatte sie ihrer Familie immer und immer wieder anvertraut. Gleichzeitig spielten die beiden derartige Vorfälle aber auch immer wieder runter. Nachdem Josh zum Beispiel den Antrag auf ein Kontaktverbot gestellt hatte, lachten die beiden gemeinsam mit Ambers Eltern darüber und erklärten, dass er das nur getan habe, um sich seine eigenen Eltern vom Hals zu halten, weil die ihn immer zur Trennung drängten. Können beide Versionen wahr sein? Ist es möglich, dass sowohl Josh als auch Amber im jeweils anderen den Angreifer gesehen haben? Sowohl die Anklage als auch die Öffentlichkeit scheinen ihre Antwort darauf gefunden zu haben. Sie sagen nein, glauben an Gut und Böse und verlassen sich auf die Rollenbilder, die in der Presse definiert wurden. Ob das bei einer Jury genauso aussehen würde, würde man dann in einem Prozess sehen müssen. Und dass es zu einem Prozess kommen würde, hatte die Staatsanwaltschaft abzuwenden versucht. Sie hatten Amber einen Plea-Deal angeboten. Wenn sie sich des Second-Degree-Murders schuldig bekennen würde, würde man sie zu 5 Jahren Haft und 15 zusätzlichen Jahren auf Bewährung verurteilen. Weil Amber zu diesem Zeitpunkt bereits über 1 Jahr in Haft verbracht hatte, wäre sie also nach ein paar weiteren Jahren bereits frei. Eigentlich hatte man Amber 2 Tage nach ihrer Festnahme auf Kaution freigelassen, aber weil sie sich nicht an die Kautionsauflagen gehalten hatte, Drogen konsumierte und ihre elektronische Fußfessel nicht auflud, wurde sie 4 Monate nach der Geburt ihres Sohnes erneut festgenommen und inhaftiert. Amber entscheidet sich gegen diesen Plea-Deal und begründet es mit einer für sie logischen Erklärung. Sie ist unschuldig, sie hat Josh nicht wissentlich getötet und sie würde nichts zugeben, was sie nicht getan hat. Daher beginnt im März 2013 ein Prozess, in dem eine Jury entscheiden soll, ob sich Amber wirklich des Second-Degree-Murders schuldig gemacht hat. Obwohl man bei ihrer Festnahme noch von First Degree gesprochen hatte, also von einer vorsätzlichen Tat, beruft man sich nun darauf, dass Amber mindestens billigend in Kauf genommen hat, dass ihre Handlungen einen möglichen Tod zur Folge hätte. Neben dieser Entscheidung musste man sich im Vorfeld auch bei einigen anderen Punkten einig werden. Unter anderem, ob die Aufzeichnungen aus dem Verhörraum überhaupt zulässig sind. Denn weder Amber noch ihre Großmutter wussten während ihres Gespräches, dass man sie beobachten und sogar aufnehmen würde. Haben sie nicht ein Recht auf Privatsphäre? Und hätte man Amber nicht auch ihre Miranda Rights verlesen müssen? Nein, entscheidet der vorsitzende Richter, der sich damit auf die geltende Gesetzeslage beruft. Die eigenen Rechte müssen nur im Rahmen eines Verhörs verlesen werden, in dem eine Person als Verdächtige vernommen wird. Wenn jemand freiwillig ein Geständnis ablegt, und so werten sie Ambers Aussagen, dann dürfen diese Aufnahmen auch genutzt werden. Ein Verhörraum sei außerdem kein Raum, bei dem man davon ausgehen könne, dass hier Privatsphäre herrscht. Es wird also entschieden, dass die Jury das Gespräch zwischen Amber und ihrer Großmutter zu sehen bekommt, dass jedoch Aussagen über mögliche Gewalt in der Beziehung und auch über Drogen nicht gestattet sind, außer Amber würde diese im Prozess selbst ansprechen. Und damit wird es sich in den Verhandlungen vor allem darum drehen, was Amber in dem Gespräch wirklich kommuniziert hat, ob es tatsächlich ein Geständnis für einen Mord zweiten Grades ist oder nur ein verzweifelter Ausbruch von Emotionen und der Versuch, das Geschehene zu verarbeiten. Je nach Interpretation von Ambers Aussagen und den Aussagen der Zeugen würden sich dann 2 ziemlich unterschiedliche Versionen der Geschehnisse abzeichnen. Die Anklage beschreibt einen Ablauf, in dem Amber billigend in Kauf genommen hat, dass Josh aus dem Fenster und in die Tiefe stürzen würde. Sie sagen, dass sie zuvor ja mit angesehen hatte, wie einfach das Glas zu zerstören sei. Schließlich war ja das Fenster in ihrem Schlafzimmer zu Bruch gegangen und betonen, dass sie deshalb damit hätte rechnen müssen, dass bei einem starken Stoß auch das Wohnzimmerfenster kaputt gehen würde. Und dass es ein starker Stoß sein würde, das hatte Amber beabsichtigt. Sie hatte darauf gewartet, dass Josh ihr den Rücken zukehrt. Er hatte wahrscheinlich am Fernseher herumgespielt oder vielleicht aus dem Fenster geguckt, um zu sehen, ob sein Kumpel vielleicht da wäre. Sie hatte dann Anlauf genommen und ist auf ihn zugerannt. Nur so kann es sich zugetragen haben, erklärt die Anklage. Nur so lassen sich die Beobachtungen der Zeugen erklären, die auch vor Gericht ausgesagt haben, dass Josh zum einen mit dem Gesicht nach vorne gefallen wäre und dass man schnelle Schritte aus der Wohnung des Paares in Richtung Fenster vernommen hatte. Sie hätte Josh überraschen müssen. Nur so hätte er überhaupt stürzen können, behauptet die Staatsanwaltschaft, die diese Aussage auch unter Beweis stellen möchte. Sie bitten Amber im Prozess darum, einen Mann mit ähnlicher Statur wie Josh, so hart sie nur kann, zu stoßen. Da Amber zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr schwanger ist, wäre sie wohl sogar noch stärker als am Tattag. Trotz eines großen Kraftaufwands gelingt es Amber nicht, den Mann vor ihr auch nur ein kleines Stück nach hinten zu bewegen. Eindrucksvolle Bilder für eine Jury, die Ambers Verteidigung auszubügeln versucht. Sie sagen, dass jede einzelne Aussage auch in einem anderen Licht betrachtet werden könne. Die schnellen Schritte in Richtung Fenster hätten genauso gut von dem Zeitpunkt stammen können, als Josh bereits gestürzt ist und Amber zum Fenster rannte, um nach unten zu blicken. Und selbst wenn der Sturz gerade mal 3 oder 4 Sekunden gedauert hat, so kann sich die Position, in der sich Josh befunden hat, doch auch geändert haben. Und kann man überhaupt sicher sein, dass jemand, der unten steht und in den 25. Stock hochblickt, wirklich ganz sicher ist, dass es nicht Joshs Rücken war, den er da gesehen hat? Dass Josh gestürzt ist, dass Amber ihn auch geschubst hat, das stellt die Verteidigung nicht in Frage. Zu klären ist, ob sie hätte antizipieren müssen, dass Josh bei ihrem Stoß gegen das Fenster prallen und dann in den Tod stürzen würde. Und hierzu findet man in ihrem Gespräch mit ihrer Großmutter keinerlei Informationen. Im Gegenteil, sie sagt ihr sogar, sie hätte es nicht absichtlich getan. Eine für die Verteidigung glaubwürdige Aussage, genau wie alle anderen Aussagen, die sie aus lauter Verzweiflung getroffen hat. Man müsste sich mal vorstellen, was einem durch den Kopf geht, nur wenige Augenblicke, nachdem man mit ansehen musste, dass der eigene Ehemann auf so grausame Art und Weise gestorben ist. Nachdem man seinen gebrochenen Körper in den Arm gehalten hatte, flehte, dass er aufwachen würde. Dass man in der Gesellschaft eines lieben Familienmitglieds alle Emotionen rauslässt und sich natürlich auch Vorwürfe macht, ist doch verständlich. Amber sagt auf der Aufzeichnung, sie habe ihn gestoßen. Sie sagt, sie habe ihn getötet. Für sie ist das die Wahrheit. Ihr Stoß ist der Grund, warum ihr Mann gestorben ist. In ihrer Rechnung geht diese Gleichung auf. Aber sie ist auch emotional aufgewühlt. Sie überdenkt ihre Worte nicht, weil sie nicht weiß, dass diese später bis aufs Kleinste analysiert werden würden. Und sind ihre Gedankengänge nicht auch nachvollziehbar? Würden nicht die allermeisten nach einem Streit und Unfall sich selbst die Schuld geben? Sich wünschen, dass man anders gehandelt hätte? Dass man jedes böse Wort, jeden Schlag zurücknehmen würde? Und dass das hier nicht bedeutet, dass sie einen Mord gestanden hat, sondern dass sie sich einfach nur ihrer eigenen Schuld bewusst ist. Und die existiert nicht, wie von der Anklage dargestellt, weil sie Joshes Tod billigend in Kauf genommen hat, sondern weil sie sich einfach völlig nachvollziehbare Vorwürfe macht. Vorwürfe, die jedoch nicht auf den Ablauf anspielen, der hier von der Anklage präsentiert wurde. So hatte es sich nicht zugetragen. Und um das klarzustellen, tritt Amber selbst in den Zeugenstand, um zu schildern, was ihrer Meinung nach am 7. Juni 2011 passiert ist. Am Abend zuvor brach ein Streit zwischen ihr und Josh aus. Es ging um die bevorstehende Hochzeit von Ambers Vater, zu der Josh und sie eingeladen waren. Josh teilte ihr mit, dass er keine Lust hätte mitzukommen und stattdessen lieber auf ein Konzert mit Freunden gehen würde. Amber wusste, dass es weniger um das Konzert ging, dass er nur dorthin wollte, um seine Drogen verticken zu können. Sie war enttäuscht, wurde sauer, fühlte sich mal wieder im Stich gelassen und drohte damit, sich trennen zu wollen. Daraufhin verließ Josh die gemeinsame Wohnung und die beiden tauschten in der Nacht noch einige Textnachrichten aus. Diese präsentiert Ambers Verteidigung, um ihre Version der Geschehnisse zu untermauern. Amber, ich kann dir einfach nicht mehr glauben, also verschwende deine Zeit nicht. Josh, nur 10 Minuten, das ist alles, was ich will. Ich komme nach Hause. Amber, das ist nicht dein Zuhause, du schläfst hier nur. Josh, Ich möchte ein Zuhause mit dir aufbauen. Es tut mir leid, dass ich so scheiße war. Ich werde mich nicht mehr beschweren und nicht mehr mit meinen Freunden abhängen, wenn ich auch Zeit mit dir verbringen kann. Josh kehrte nach Hause zurück und der Streit eskalierte am nächsten Tag, als Josh anfing, seine Sachen für den Ausflug mit seinen Freunden zu packen. Er griff nach dem Wäschekorb im Schlafzimmer und warf ihn gegen das Fenster, das daraufhin zerbrach. Amber informierte zunächst die Hausverwaltung, die ihr bestätigte, dass Handwerker sowieso im Haus seien und gleich vorbeischauen würden. Als diese wenig später ankamen, trat einer von ihnen auf den Balkon, während der andere nach unten ging, um Werkzeug zu holen. Der Handwerker, der auf dem Balkon war, um die zerbrochene Scheibe auszumessen, sagte ebenfalls vor Gericht aus. Er beschrieb eine angespannte Stimmung in der Wohnung. Josh wirkte wütend und als er später die Geräusche aus dem Wohnzimmer vernehmen würde, hatte er zunächst gedacht, dass es Josh war, der auf seine schwangere Frau losgegangen wäre. Amber und Josh setzten ihren Streit im Wohnzimmer fort, wie Amber im Prozess berichtet. Josh packte sie an den Schultern und begann sie heftig zu schütteln. Amber bekam Panik, dachte nur noch an ihren ungeborenen Sohn und stieß Josh mit aller Kraft von sich. Daraufhin verlor er das Gleichgewicht, stolperte zurück und brach durch das Fenster. Die Verteidigung präsentiert Bilder von Amber, die Verletzungen an ihren Schultern zeigen und tatsächlich als Druckstellen interpretiert werden könnten. Nachdem Amber realisiert hatte, dass Josh durch das Fenster gestürzt war, lief sie gemeinsam mit dem Handwerker nach unten und sagte laut seiner Aussage: "Ich habe meinen Mann aus dem Fenster gestoßen, ich habe ihn getötet." Und hier kommt laut der Verteidigung der wahre Schuldige ins Spiel: die Fensterscheibe. Ein Experte der Verteidigung erklärt, dass die verbaute Fensterscheibe nicht den aktuellen Standards entspreche und wahrscheinlich sogar noch das Originalglas ist, das vor 46 Jahren verbaut wurde. Es handelt sich um zu dünnes, einschichtiges Glas, das heutzutage für Bilderrahmen verwendet werden würde. In Hochhäusern wäre es wichtig, geschichtetes und gehärtetes Glas zu verwenden, damit es nicht bei dem kleinsten Aufprall wie eine Schüssel in seine Einzelteile zerbricht. Neben dieser Beobachtung stellt der Experte außerdem fest, dass noch andere ungünstige Umstände für den Bruch der Scheibe verantwortlich waren. Es wäre aufgrund der Windlage an dem Tag ein Druck entstanden, der das Fenster quasi nach außen gesaugt hätte und damit den Aufprall von Josh auf das Fenster noch verstärkt hatte. Auf die Kritik angesprochen, erklärt ein Experte der Anklage, dass die Fensterscheiben allen gesetzlichen Standards entsprochen hätten. Mit diesen beiden Versionen wird die Jury dann zu ihren Beratungen entlassen. Sie sollen entscheiden, ob Amber bei ihrem Stoß, ganz egal ob mutwillig oder nicht, damit hätte rechnen müssen, dass Josh gegen das Fenster prallen würde, dass dieses kaputt gehen könnte und sie ihn damit töten würde. Nach gerade mal 3 Stunden Beratung kommen sie zu einem einstimmigen Ergebnis. Sie befinden Amber des Second-Degree-Murders für schuldig. Die Jury empfiehlt eine 25-jährige Freiheitsstrafe, die von dem Richter dann wenig später auch verhängt wird. Für Joshs Familie ist dies ein Grund zum Feiern, denn sie haben sich klar positioniert und Amber als Mörderin deklariert. Für Amber und ihre Familie ist dies ein absoluter Schock. Für sie war es ein Hexenprozess, der so niemals hätte stattfinden dürfen. Wie konnte man erwarten, in Tulsa eine unvoreingenommene Jury zu finden? Wie konnte man annehmen, dass die Schlagzeilen sich nicht in ihre Köpfe gebrannt hatten und dass alle in Amber nur die Rich Bitch sehen würden, die ihnen aus den Zeitungen bekannt war? Sie glauben nicht daran, dass Amber Josh mutwillig getötet hat und glauben, genau wie ihre Tochter, fest daran, dass irgendwann Gerechtigkeit siegen würde. Auch wenn Amber nicht aufgeben will, so wird es doch immer schwerer für sie, an einen positiven Ausgang zu glauben. Mit jeder abgelehnten Berufung rückt ihre Freiheit in weite Ferne und doch lässt sie sich ihren Hoffnungsfunken nicht nehmen. Ambers Eltern besuchen sie so oft sie nur können und auch der kleine Levi sieht seine Mutter mindestens 2-mal im Monat. Er glaubt, dass sie in einem Schloss leben würde, dass sie so schön ist, dass sie deshalb beschützt werden muss. Amber gibt in den Jahren nach dem Prozess einige Interviews, wobei nicht alle von ihnen mit positiver Reaktion belohnt werden. Auch als ihr Name am 24. Oktober 2016 wieder mal die Schlagzeilen ziert, sind es gemischte Reaktionen auf die dort beschriebene Information. Amber ist tot in ihrer Zelle vorgefunden worden. Als Todesursache benennt das Gefängnis einen Suizid. "Hahaha, endlich ist die Hexe tot", schreibt Joshs Bruder auf Facebook. Einige andere Menschen schließen sich seinen Worten an und feiern Ambers Ableben. Ambers Familie ist schockiert. Nicht nur über die Reaktion, sondern vor allem über ihren Tod selbst. Sie glauben nicht an einen Suizid. Am Tag zuvor hatte Amber noch mit Levi telefoniert, sich für Halloween mit ihm verabredet und versprochen, dass sie sich gemeinsam als Batman und Robin verkleiden würden. Außerdem hatte sie einen Brief an einen Nachrichtendienst geschickt, der auf den Tag vor ihrem Tod datiert war. In dem Brief stimmte Amber einem Interview zu. Sie schrieb, dass sie zwar nach der Behandlung anderer Pressevertreter skeptisch sei, aber dem Gespräch zustimmen würde. Für Ambers Familie gibt das alles keinen Sinn. Warum würde Amber eine Zukunft planen, die sie sich selbst nehmen würde? Und warum hatte das Gefängnis sich so seltsam verhalten? Sie hatten Ambers Eltern zum Beispiel nicht auf ihren Mobiltelefon zu kontaktieren versucht. Und das, obwohl diese in Ambers Akte vermerkt waren. Stattdessen riefen sie auf ihren Arbeitsplätzen an und baten dort um Rückruf. Als diese dann versuchten, jemanden aus dem Gefängnis zu erreichen, ging niemand ran und so vergingen Stunden, bis sie erfuhren, was mit ihrer Tochter passiert war. Dass sie sich mit Hilfe eines Kabels erhängt hatte. Das war zumindest die offizielle Theorie. Eine, die nicht erklären konnte, wie zum Beispiel Drogen in Ambers Blut gelangen konnten und warum sie Kratzspuren und Blutergüsse am Hals und Hinterkopf hatte. Verletzungen, die nicht von dem Kabel stammen konnten. Angeblich hatte Ambers Leiche Stunden in ihrer Zelle gelegen, bis sie gefunden und untersucht wurde. Und das, obwohl die Insassinnen Freigang hatten und Amber lange Zeit nicht gesehen wurde. Ist es nicht auch irgendwie praktisch, dass die eine Überwachungskamera, die auf Ambers Zelle gerichtet war, angeblich kaputt sei und man deswegen keine genauen Informationen zu ihrem Tod hätte? Wirkt es nicht fast so, als ob man hier etwas verschleiern wollte? Zum Beispiel, dass Amber schlecht im Gefängnis behandelt wurde, dass man sie aufzog, wenn immer sie sich einem Fenster näherte und dass eine andere Insassin Amber vielleicht getötet haben könnte. Denn das ist eine Theorie, die ihren Eltern auf Facebook zugespielt wird. Dort spricht ein User über Patricia, eine Frau, zu der Amber eine Liebesbeziehung gepflegt haben soll, die Amber getötet hat und man dies nun zu vertuschen versucht, damit kein schlechtes Licht auf das Gefängnis fallen würde. Patricia habe auch ihre vorherige Partnerin getötet, war deswegen inhaftiert und soll Amber nur Stunden vor ihrem Tod gesagt haben, dass sie sich doch einfach umbringen soll. Ob es wirklich Mord oder Suizid war? Ob es Amber nicht vielleicht doch einfach zu viel wurde, ob ihre inneren Narben nicht so verblasst waren wie die, die man an ihren Handgelenken gefunden hatte, wird man mit Sicherheit nicht mehr feststellen können. Genauso wenig wie was sich am 7. Juni in Apartment 2509 abgespielt hat. Was jedoch sicher ist, ist, dass zwei Familien ihre Kinder verloren haben. Dass es egal ist, wer den Stempel gut oder böse erhält, weil es fast immer jemanden gibt, der um diese Person trauert. Und dass in diesem Fall der kleine Levi beide Elternteile verloren hat und man genau deshalb versucht, nicht mehr über die schrecklichen Ereignisse zu sprechen, sondern für ihn nach vorne zu blicken und ihn daran zu erinnern, dass er geliebt wurde. Dass, wenn sie noch da wären, Josh und Amber wahrscheinlich alles für ihn getan hätten. Und dass stattdessen jetzt ihre Familien das Auffangnetz werden müssen, was er braucht, damit er nicht mehr nur an das Böse glauben kann.
Ich bin hier gerade noch so ein bisschen sprachlos, glaube ich. Also was für ein Fall, was für eine Geschichte. Und ich finde es gut, dass du am Ende gerade auch nochmal auf Levi eingegangen bist, der wirklich, wie du gesagt hast, hier beide Eltern verloren hat und dann auch noch unter solchen Umständen. Das kann ich mir irgendwie gar nicht. Das stelle ich mir so schlimm vor für ein Kind. Und nicht nur dieser Verlust, sondern auch die Tatsache, dass ja dann die Familie deines Vaters, zum Beispiel deine Mutter und vielleicht ihre Familie auch so sehr hasst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist ja dann, das wirkt dann auch noch zusätzlich so, als ob hier nicht nur ein Kind ist, was halt zwei Eltern verloren hat, sondern auch ein Kind, was dann möglicherweise halt zwischen den Familien so hin und her gerissen wird. Weißt du, was ich meine? So,
ja.
Das stelle ich mir auch sehr, sehr, ja, einfach ganz schlimm vor.
Ja, ich glaube, dass es halt vor allem schwierig ist, weil du ja damit direkt aufwächst. Und ich glaube, dass es auch kein Entkommen jetzt von dieser Geschichte gibt und dass es natürlich Teil deiner Geschichte auch sein wird. Und wenn du, ich meine, überleg mal, wenn du die Namen deiner Eltern googelst, dann findest du halt einfach Zeitungsartikel über Zeitungsartikel, die halt erstmal nicht nur jetzt den Fall besprechen, das wäre ja das eine, aber halt ganz, ganz krasse Bilder zeichnen über deine Mutter und deinen Vater, aber vor allem über ihre Beziehung und eine Beziehung, aus der du ja auch entstanden bist in dem Moment. Und ich stelle mir das so, so krass vor. Und ich verstehe ja total auch beide Familien in diesem Fall. Und wir können ja gleich auch detailliert über vielleicht beide Szenarien auch so ein bisschen sprechen, über Joshes Tod und Ambers Tod. Und dass man so Emotionen, dass man auch einen Hass hegt gegen die Person, die einem das Kind genommen hat, verstehe ich auch. Aber es ist natürlich schon krass zu sehen, dass da halt ein Kind ist, was aus beiden noch irgendwie, was ja an beide auch erinnert. Und dann zu schreiben, oh, wir freuen uns, dass die Mutter tot ist. So.
Ja, genau, daran habe ich gedacht, dass es halt, ja. Ich frage mich halt gerade, weil sie sich ja auch mit Levi verabredet hatte und so vorher, so, ich hoffe einfach, dass er dann genug Platz für seine Trauer hat und dass ihm da niemand reinredet und ihm sagt, du musst jetzt das oder das fühlen oder so einfach, dass er genug Platz dafür bekommen hat und bekommt oder bekommen hat in der Vergangenheit.
Ja.
Aber so einfach generell so, dass wenn das schon gesagt wird und das hier mit so Freude gesehen wird und vergessen wird, dass da einfach noch ein kleiner Junge ist, der jetzt gerade seine Mutter verloren hat, scheinbar.
Ja, ich glaube übrigens, dass das auch ein Grund dafür ist, dass Ambers Familie auch nicht so richtig an den Suizid glaubt, auch weil es halt für sie diese Ungereimtheiten gibt, aber ich glaube auch, weil man vielleicht nicht darin glauben möchte, dass sie alle, aber auch ihr Kind zurücklassen würde, gerade wenn sie vorher noch mit ihm telefoniert hat, was ich auch total verstehen kann. Ich kann tatsächlich total verstehen, dass man erstmal sagt, nein, sie hätte das nicht gemacht und ihr ging es besser und sie hat Pläne gemacht. Ich glaube, dass man aber hier auch als eher objektiver Sicht, ohne emotional involviert zu sein, anmerken muss, dass ein Suizid ja nicht so rational ist. Also es ist ja nicht rational messbar mit, ich habe jetzt ein Interview geplant, dann lieber nicht. So funktioniert das ja nicht unbedingt. Man ist ja in einer ganz, ganz starken emotionalen Ausnahmesituation. Und ich glaube, dass das eine ganz krasse Ausnahmesituation ist, in einem Gefängnis zu sein, sowieso. Aber erst recht mit dem, was die Tat angeht, was sie sich hundertprozentig auch für Vorwürfe macht. Und ich glaube, dass die Vorwürfe und die Reue, die ich da auch irgendwie entnehmen kann, dass die echt sind, tatsächlich. Und ich glaube, dass das so extrem belastend ist.
Ich glaube, was man halt auch noch sehen muss, zusätzlich auch noch diese Situation, dass sie gemobbt wird. Dass sie, was heißt gemobbt? Gemobbt ist vielleicht sogar noch zu niedrig gegriffen, aber dass sie wirklich schikaniert wird in einem Umfeld, wo sie nicht weg kann, wo sie keinerlei Kontrolle über ihr eigenes Leben hat. Sie kann nicht nach Hause gehen. Sie kann sich nicht schützen. Sie ist dem schutzlos ausgeliefert mit der Aussicht, dass das noch Jahrzehnte weitergeht.
Ja.
So, und dann vielleicht gleichzeitig noch dieses Gefühl, okay, hätte ich den Deal angenommen, wäre ich vielleicht bald bei meinem Sohn gewesen. Hätte ich ihn nicht geschubst, sodass sie sich vielleicht wirklich an vielen Punkten irgendwie selbst, wie du es gesagt hast, nicht nur bereue, sondern sich auch selbst die Schuld gibt. Und das ist auch eine Sache, die ich in dem Fall, über den wir nächste Woche sprechen werden, auch gelesen hatte, wo es auch darum ging, um die Aussicht, so okay, was mache ich jetzt, wo dann Suizid eine Option wird für Leute, die wirklich ernsthaft darüber nachdenken, wo man auch denken würde, so hey, nein, wo auch die Umstände anders sind. Und was ich halt auch denke, ist, dass ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel so diese Parallele ziehen, ich glaube, dass ein Gefängnis einfach, gerade wenn wir uns angucken, wie amerikanische Gefängnisse sind, mit dem Essen und all diesen Sachen, dass das halt einfach perfekte Orte sind, um Menschen in eine Depression zu treiben. Um Menschen in diese Verzweiflung, so du hast nicht so krasses Tageslicht, wenn du es möchtest, du hast keinerlei Kontrolle über dein eigenes Leben, du hast kein gutes Essen, du kannst dich nicht gesund ernähren, auf deine Gesundheit wird keine Rücksicht, du hast ein sehr lautes, eine sehr super laute Umgebung, du bist in einem Umfeld, wo du, glaube ich, andauernd durchgängig unter Stress stehst, wo du immer Angst haben musst, wo. Und ich glaube, dass das sowas auch so wirklich krasse Depressionen und psychische Krankheiten und so wirklich krass fördert. Und ich glaube, das kommt noch zu. Wenn das alles nicht schon schwer genug wäre, bist du auch in einem Umfeld, was nicht darauf ausgelegt ist, dir in psychischen Krisen zu helfen, dir zu helfen, mit Traumata umzugehen, sondern was selber zu einer Traumatisierung von Menschen führen kann. Zusätzlich. Ja. Zusätzlich zu all diesen Sachen. Zusätzlich dazu, dass du deinen Sohn vermisst. Zusätzlich dafür, dass du dir vielleicht selbst die Schuld gibst, dass du bereust, dass du schikaniert wirst, kommt halt noch dieses Umfeld, was so lebensfeindlich ist.
Und ich glaube, dass das Umfeld einen auch vielleicht dazu bringt, eine Fassade ein bisschen aufzubauen. Eine Fassade, bei der man dann auch denken würde, ah, okay, sie war auch hoffnungsvoll und sie hat da irgendwie dran doch noch geglaubt, weil ich habe zum Beispiel Interviews mit ihr gesehen. Dateline hat nämlich eine Folge dazu gemacht, bevor sie tot in ihrer Zelle gefunden wurde. Und auch da wirkt sie so, ja, ich kämpfe jetzt noch und ich ziehe das jetzt auch durch und sagt zum Beispiel selber, dass sie diesen Plea-Deal auch aus mit jetziger Sicht nicht annehmen würde, weil sie einfach nicht irgendwie was gestehen kann oder was zugeben kann, was sie nicht begangen hat. Aber ich glaube, dass solche Aussagen auch manchmal als ein bisschen als Selbstschutz da sind und auch eine Fassade, weil es gibt ja die Option nicht, dass sie den Plea-Deal jetzt nochmal bekommt. Das gibt es ja nicht. Und sich dann vielleicht selbst gar, also ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ja, ich würde es sowieso auch nicht machen, weil die Alternative danach dich ja in ein noch tieferes Loch stürzen könnte. Und dass dieses, ich halte trotzdem an Hoffnung fest, ja auch etwas ist, was einen noch weiterbringen kann. Aber wenn dir viel genommen wird, was Grund zur Hoffnung ist und mit jeder ausgeschöpften Möglichkeit im juristischen Bereich geht ja auch ein bisschen Hoffnung davon. Und stattdessen siehst du nur, wie du Jahr um Jahr halt siehst, wie dein Kind größer wird und du aber nicht da bist. Und zweimal im Monat ist jetzt auch nicht ich super viel. Also
ich glaube, das kann man auch gar nicht unterschätzen. Also wir haben ja beide keine Kinder, aber ich glaube, dass, also ich kann mir wirklich Sachen schwer vorstellen, dass es irgendwie so, wenn du als Mutter oder als Vater, als Elternteil dein Kind vermisst,
ja,
so, und du möchtest deinen Sohn sehen oder deine Tochter und möchtest sie in den Arm nehmen, so, du möchtest für sie da sein und so. Und ich glaube, dass dieser Mutter- und Vaterinstinkt, dieser Elterninstinkt so elementar in vielen Menschen drinne ist und dass das wirklich auch die schlimmste Art von Tortur ist, mit die man Leuten auch antun kann, so ihnen die Kinder zu entziehen, so.
Ja. Ja, und gleichzeitig verstehe ich halt auch, dass du natürlich so ein Kind nicht super häufig in ein Gefängnis bringen willst, weil das natürlich auch ein Umfeld ist, das auch belastend für das Kind ist. Aber man muss einfach beide Seiten sehen. Und das eine ist keine, also, und beides ist ja valide.
Ja.
Und bevor wir jetzt vielleicht uns Joshs Tod nochmal genauer anschauen und über den Aspekt sprechen, machen wir ganz kurz ein Päuschen, spielen Werbung, einfach damit wir alle einmal durchatmen können.
Amanda und ich dürfen euch heute wieder von HelloFresh vorschwärmen. HelloFresh begleitet uns ja schon sehr, sehr lange und sehr, sehr regelmäßig durch unseren Alltag. Und ich habe auch direkt ein wichtiges Update. Denn falls ihr euch daran erinnert, gab es ein Gericht, auf das ich schon sehr, sehr lange meine Augen geworfen hatte, aber wo es immer noch nicht mit dem Bestellen geklappt hatte, weil ich dann zufällig immer nicht zu Hause war. Und jetzt war es soweit. Die frische Sauerteigpinsel mit Aubergine, Paprika und frischem Salat ist bei mir angekommen. Und oh mein Gott, das Warten hat sich gelohnt. Ich habe dir, glaube ich, gleich ein Foto geschickt. Ich habe es bei Instagram gepostet. Und das Beste war, ich habe meinem Freund einfach gesagt, ja, ich mache so eine Pinsel. Und er wusste nicht genau, was das ist und war sehr skeptisch. Und dann hat er es gesehen und war so, ja. Und dann hat er es auch direkt verputzt und komplett aufgegessen. Und ja, ich kann euch die Pinsa auf jeden Fall ans Herz legen und freue mich, dass sie bald wieder auch bei mir auftauchen wird.
Auf mich wartet sie tatsächlich auch gerade noch in meinem Kühlschrank. Die werde ich auf jeden Fall auch diese Woche noch kochen. Denn ich bin ja eigentlich überhaupt keine Wiederholungstäterin. Für mich ist HelloFresh eigentlich immer so die Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren, auch Dinge zu verarbeiten, die ich vielleicht sonst gar nicht nutzen würde und auf andere Art und Weise. Und irgendwie, mein Herz schlägt auch sehr für die Sauerteigpinsel. Und wie man an diesem Beispiel auch super gut sehen kann, ist eben, dass sich die Gerichte auch immer wiederholen. Gleichzeitig hat man auch viele neue Gerichte, die einen dann überraschen in der Woche. Und man kann sein Abo auch immer ganz flexibel gestalten. Denn falls man in einer Woche mal mehr Rezepte toll findet und ausprobieren möchte, dann kann man sein Abo ganz flexibel anpassen. Und das finde ich super gut. Gleichzeitig macht es einem das Filtern auch super einfach, wenn man zum Beispiel ein Gericht mit viel Gemüse möchte oder eins, was auch für die Familie funktioniert und vielleicht allen schmeckt. Das könnt ihr alles filtern und seht dann die Rezepte, die halt für euch passen.
Und apropos Gemüse, eine Sache, die ich einfach so liebe. Bei der Sauerteigpinsel ist ja zum Beispiel so ein kleiner grüner Salat dabei. Und ich nehme mir immer vor, mehr Salat zu essen, aber dann vergesse ich es immer und bei HelloFresh ist es immer direkt dabei. Also falls ihr auch Lust habt, neue Lieblinge zu finden oder vielleicht denkt, dass ihr ein bisschen aus dem Trott raus möchtet oder einfach super schnell leckeres Essen kochen möchtet, dann könnt ihr mit unserem Code HFPUPPIES in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken sparen. Zudem gibt es auch kostenlosen Versand auf die erste Box. Und unser Code HFPUPPIES ist zudem für neue und auch ehemalige Kunden und Kundinnen gültig.
Den Link und auch den Code findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree.
Wir wünschen euch also ganz viel Spaß beim Stöbern, Auswählen und Kochen.
Und das war es auch schon mit der Werbung. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn wir über Joshes Tod sprechen, ist nochmal darüber zu reden, wie jung beide waren. Zum Zeitpunkt von Joshes Tod war sie 19 Jahre alt und muss hier wahrscheinlich, also wenn ich an mich denke mit 19 und der Zeit, ich glaube, man ist ja generell auch einfach eine, vielleicht noch eine unsichere Person. Man hat ja super viele Dinge ja noch gar nicht erlebt zu der Zeit, gerade wenn sie auch vielleicht viele Schritte sehr schnell gegangen ist mit Hochzeit und so weiter. Und ich glaube, dass das auch, was deren Beziehung angeht, einfach ein wichtiger Faktor ist, der überhaupt nichts runterspielt, aber der, glaube ich, relevant ist, wenn man sich die ganze Historie anguckt. Weil ich finde es erstmal ganz, ganz wichtig, über die Gewalt in ihrer Beziehung zu sprechen. Und ich glaube, dass vor allem die Gewalt, die von Amber ausgeübt wurde, ganz, ganz wichtig ist. Weil ich glaube, das etwas ist, was gerne runtergespielt wird. Dieses, eine kleine Frau kneift immer ihren Mann und schlägt immer auf seine Schulter und macht immer das. Und dann wird das als so, ah, sie ist ja so niedlich und ah, sie wehrt sich und ist so, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass das etwas ist, was man anerkennen muss als Gewalt, körperliche Gewalt in einer Beziehung.
Ich finde es auch wichtig, dass du das ansprichst und dass auch diese Anerkenntnis, dass halt auch Männer Opfer von häuslicher Gewalt sein können. Weil ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Sache, die auch irgendwie total oft untergeht und dann oft auch so schambehaftet irgendwie sind. Und hier haben wir das ja nicht. Das heißt, er hat sich ja auch getraut, irgendwie an die Polizei zu wenden und seiner Familie davon zu erzählen auch. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich irgendwie so ein Thema ist, was ja, wo die Gesellschaft einfach auch noch viel weiter gehen muss, um das auch irgendwie anzuerkennen. Und ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich als Ermittler dieses Gespräch gehört hätte, dieses erste Gespräch mit der Oma, dann wären auch alle meine Alarmglocken angegangen und wäre ich auch so gewesen, oh, okay, krass. So, ich finde, es gibt manchmal Momente, wo Sachen interpretiert werden, wo man denkt so, nein, aber so, wenn ich sowas hören würde, würde ich schon so denken, so, okay, das ist jetzt interessant. Das macht eine Person wirklich so sehr verdächtig. Also würde es auch aus meinen Augen. Natürlich muss man dann halt immer noch weiter gucken und so. Und hier gibt es ja, finde ich, schon vieles, was aus meiner Sicht dafür spricht, dass es halt wirklich ein Unfall war. Also was heißt ein Unfall? Halt vielleicht, ich weiß gar nicht, wie man das sonst einordnen würde so ein bisschen. Aber auf jeden Fall eine fahrlässige Tötung halt eher. Also nicht, dass sie wirklich gedacht hat, wenn ich ihn da jetzt durchschubse oder wegschubse, dann wird er da durchfallen und darunter fallen. Sondern ich finde halt so diese Tatsache, dass das Fenster so, ja, ich weiß nicht, wie was sind so deine Einschätzungen da, nachdem du jetzt den Fall so dich damit so beschäftigt hast?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie das volle Ausmaß, nicht nur, dass es ihr bewusst war, also dass es ihr Plan war, das sagt ja auch die Anklage nicht, aber selbst, dass sie diese Gleichung in ihrem Kopf war, oh, ich schubse ihn jetzt ganz doll und dann muss ich damit rechnen, dass diese Fensterscheibe kaputt geht. Ich glaube, dass sie ihn gestoßen hat und so weiter und dass da eine gewisse Kraft ausgeübt wurde, ist ja erstmal überhaupt nicht, wird ja gar nicht in Frage gestellt. Aber ich finde es tatsächlich eine interessante Frage, ob man dann in dem Moment als Person damit rechnen muss, dass wenn er gegen das Fenster prallt, dass das Fenster kaputt geht. Und ich persönlich finde das schwierig. Und ich weiß nicht, ob ich hätte sagen können als Jury, ja, damit muss man rechnen als Person. Weil ich auch glaube, dass, also ich weiß nicht so viel über Fensterscheiben. Ich weiß nicht und würde auch annehmen, dass wenn ich in einem Hochhaus lebe, in einem 25. Stock, dass das was aushält. Und selbst wenn vorher eine Scheibe kaputt gegangen ist, ich glaube, mir fehlt da der Zusammenhang so ein bisschen. Ich würde den Zusammenhang nicht unbedingt formen können.
Es muss ja auch sehr schnell gewesen sein. Es muss ja dann so gewesen sein, ah, wenn ich ihn jetzt schubse, dann ist die Fensterscheibe nebenan so dünn, er wird jetzt durchfallen.
Ja.
Gleichzeitig denke ich immer, in Filmen wird das auch so, ja, auch so dargestellt, dass Leute einfach so durch Fensterscheiben irgendwie manchmal geschubst werden. Aber ich sehe es auch eher so, dass ich nicht davon auch, ich weiß nicht, für mich ist diese Vorstellung einfach, weil wir auch so, es gibt ja in Berlin auch so diese Einfach-Zweifach-Verglas, diese teilweise super alten Fenster hatten wir auch mal in einer Wohnung, wo das dann aus Denkmalschutz nicht geändert werden durfte. Ja, aber ich habe auch eher, also für mich wirkt es auch eher wie, als ob das eine Konsequenz war, mit der sie nicht gerechnet hat.
Ja.
Irgendwie.
Ja, es ist, also ich finde vor allem, also das ist ja bei, ich finde solche Prozesse und beziehungsweise solche Anklagen sind ja so schwierig, weil man jetzt quasi bewerten muss, was in ihrem, nicht nur was in ihrem Kopf passiert ist, sondern was hätte in ihrem Kopf passieren müssen. Und das ist ja, gibt es ja unterschiedliche Fälle für. Und das ist so schwer greifbar, weil man natürlich so ein bisschen versucht, so, oh, was wäre, wenn ich in so einer Situation wäre? Aber das geht ja auch nicht, weil ich kann ja nicht meinen Maßstab an sie anwenden, sondern es muss ja so einen allgemeingültigen Maßstab geben. Kann ein Mensch, jeder Mensch, damit rechnen, dass wenn ich dich gegen eine Fensterscheibe werfe oder stoße, ja in dem Fall eher, also muss ich damit rechnen, dass die dann kaputt geht.
Und vor allem auch, dass die Person dann wirklich so fällt. Also ich meine, scheinbar hat sie ihn ja schon mal die Treppe runtergeschubst.
Ja.
Aber ich würde jetzt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde eine Person schubsen. Gerade eine Person, die viel größer ist, würde ich nicht davon ausgehen, also ich meine, würde ich nicht davon ausgehen, wenn ich die Person jetzt nicht Rugby-Tackle mit Anlauf, was ich eventuell schon mal in einem spaßigen Kontext gemacht habe, aber würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass die Person wirklich sich krass bewegt und das Gleichgewicht verliert und nach hinten fällt. Aber es ist, glaube ich, einfach, weil ich vielleicht diese Mechanismen nicht so auf dem Schirm habe. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt so, mein Bruder ist natürlich noch größer, aber wenn ich den jetzt so ein bisschen schubsen würde, dann würde der mich auslachen wahrscheinlich. Und wäre so, was machst du da?
Und das ist ja auch das Ding. Ich glaube, das muss ja in die eigene Gleichung auch mit reingenommen werden, dass wenn ich, ihr wird ja auch klar sein, als kleinere Person, die schwanger ist, auch sehr weit fortgeschritten schwanger ist, dass wenn sie ihn stößt, muss sie damit rechnen, dass sie diese Kraft überhaupt aufbauen kann. Einem Mann, der ihr körperlich so überlegen ist. Und ich glaube, und das ist halt das Ding, weil die Zeugenaussagen, von denen ja nur zwei Zeugen jetzt wirklich relevant sind, der unten stand und der Nachbar daneben für das Szenario jetzt wirklich relevant sind. Der Handwerker auf dem Balkon hat irgendwie nicht ganz so viel vernommen, außer Geräusche, dass halt was kaputt gegangen ist. Ich finde die auch ein bisschen zu, ein bisschen wie die Verteidigung gesagt hat, dass man das ganz einfach auch anders sehen kann oder anzweifeln kann. Für mich sind das nicht so die extremen Aussagen zu sagen, oh, ich habe durch eine Wand gehört, wie schnelle Schritte in Richtung Fenster gegangen sind, von denen du nicht sicher sagen kannst, wessen Schritte es waren, wann das ganz genau war. Und genauso ein Zeuge, der ganz unten steht, der irgendwann hochguckt und sich sicher ist, ah, okay, es war das Gesicht. Und dann bleiben halt eigentlich nur diese Abläufe, die Anklage oder Verteidigung präsentiert hat.
Ich glaube, allein die Tatsache, dass wir da jetzt so lange drüber reden und auch beides für möglich halten. So, weil es kann ja absolut sein, dass sie gedacht hat, so, es reicht, wer weiß, so. Es kann absolut sein, das ist die Sache. Es gibt auch Leute, die so denken. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, so, weißt du was, ist mir jetzt genug. Und wenn du da jetzt runterfällst, dann ist das jetzt dein Pech. Dass man halt auch so, das ist ja auch so dieses, dass man es vielleicht weiß und dann sagt, ja, 50-50.
Ja.
Mal schauen, was passiert. Aber die Tatsache, dass wir jetzt so darüber diskutieren, und ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist, wenn ihr das hört, ob ihr da auch schon eine ganz klare Meinung habt, was es ist, oder ob ihr auch beides zumindest im Kopf habt, weil das wäre ja eigentlich dann ein Zweifel. Das ist ja dann eigentlich die Situation, wo man sagen würde, in dubio pro reo, im Zweifel für die Angeklagte jetzt, weil wir verschiedene Sachen für möglich halten.
Ja.
Das heißt, diese eine finale Version, wo wir sagen, über jeden Zweifel erhaben, entscheiden wir uns dafür und sind davon überzeugt, dass nichts anderes möglich ist. Das ist ja das, was wir als Standard brauchen für eine Verurteilung eigentlich. Weiß ich nicht.
Ja. Und ich frage mich, ob, also hier werden bestimmt einige Aspekte aus dem Prozess auch eine große Rolle spielen, weil ein Prozess ist ja auch immer ein bisschen was anderes, als was wir jetzt zum Beispiel vernommen haben, wenn wir den ganzen Fall anhören, weil viele Themen ja zum Beispiel gar nicht angesprochen werden durften. Ist ja auch nochmal was anderes. Aber ich frage mich auch, und das hat ihr Verteidigungsteam nach dem Urteil geäußert, ob es auch ein bisschen daran lag, die Jury hatte keine andere Möglichkeit, außer schuldig oder nicht schuldig, wegen Second Degree zu erklären. Also sie hätten zum Beispiel nicht einen niedrigschwelligeren Tatbestand irgendwie aufnehmen können. Und das hatte sich eigentlich die Verteidigung gewünscht, dass Manslaughter zum Beispiel noch im Raum gestanden hätte. Was die Verteidigung angeht, möchte ich sowieso noch mal kurz drüber sprechen, weil ich, beziehungsweise die Vermutung geäußert wird, ob das auch ein bisschen der Grund ist für das Urteil, und zwar Ambers Verteidiger. Das ist nämlich ein befreundeter Anwalt der Familie, der aber kein Strafrecht irgendwie ausübt. Das war sein allererster Prozess in dem Gebiet.
Und warum?
Ja, und das Ding ist, warum? Die Antwort ist, weil Amber sich nicht getraut hat, ihn zu feuern und sich einen anderen Anwalt zu suchen.
Nein.
Ihre Eltern haben ihr ganz oft dazu geraten, haben es in Interviews gesagt, sie haben immer wieder gesagt, wir stellen dir einen anderen Anwalt, weil die Familie hatte ja auch Geld. Und Amber ist ja noch mehr, mit 19 Jahren trifft sie diese Entscheidung und sie hätte das dann kommunizieren müssen und sie hat es halt irgendwie nicht übers Herz gebracht. Und der Typ ist auch ganz schön fragwürdig ist ehrlich gesagt komplett untertrieben. Er ist nämlich heute disbarred, also er darf nicht mehr als Anwalt tätig sein, wegen möglicher Bestechung. Das ist ein Vorwurf. Der andere ist aber auch, weil man ihm vorwirft, beziehungsweise das ist auch nachgewiesen, dass er ein 16-jähriges Mädchen sexuell missbraucht hat und dann seine Lizenz abgeben musste, als all diese Sachen rausgekommen sind. Plus noch andere Sachen, Fahren unter Alkoholeinfluss und so weiter. Der ist sehr, sehr auffällig geworden. Unabhängig davon ist es halt schwierig, glaube ich, wenn er keinerlei Erfahrung in diesem Bereich hat, zu sagen, okay, jetzt verteidige mich.
Die Sache ist, wir haben ja selbst Fälle, wo Leute Erfahrung haben und als Strafrechtsverteidiger und Verteidigerin arbeiten und trotzdem einen richtig schlechten Job machen. Also mir bricht es wirklich so das Herz, weil sie so eine junge Frau ist und es ist der wichtigste Prozess in ihrem Leben. So, hier geht es wirklich um ihre Zukunft, um die Zukunft ihres Kindes und alles. Und ich finde, die Tatsache, dass sie sich nicht getraut hat, ihn zu feuern, zeigt eigentlich auch schon eine gewisse Charaktereigenschaft irgendwie. Mhm. Weil es so ist dieses, du möchtest, und das Schlimme ist, ich kann das total nachvollziehen, weil du Leuten nicht auf die Füße treten möchtest, gerade wenn es irgendwie Freunde der Familie sind oder so. Und gleichzeitig ist das aber das Wichtigste, was du hast, ist die Person an deiner Seite, die dich jetzt verteidigt. Und ich frage mich halt auch, ob wenn man da einen erfahrenen Verteidiger an der Seite gehabt hätte oder eine erfahrene Verteidigerin, ob man das wirklich das Narrativ auch geflippt hätte. Weil wir wissen, dass gerade in Strafprozessen ja das Narrativ über die Situation unglaublich wichtig sein kann. Ob da nicht jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, wir gehen jetzt aus der Defensive in die so eine aggressive Position. Wir machen jetzt das. Wir brauchen jetzt das Narrativ, weil wir wissen, dass Juries darauf ansprechen. Wir drehen das und wir drehen das und wir machen das so und so und so. Ich glaube, dass da ganz viel noch, dass da viel raus sich geändert hätte, weil ich meine, wir müssen mal überlegen, so, wir sind uns jetzt unsicher.
Ja.
Eigentlich hättest du als Verteidiger, als Verteidigung einfach nur auf diese Unsicherheit plädieren müssen und den Leuten sagen müssen, hey, so könnt ihr das mit Sicherheit ausschließen. Und das alles, weißt du, was ich meine? Also ich habe das Gefühl, dass weil wir es schon gesehen haben, weil wir das sehen in vielen Prozessen, dass das wirklich gut auch funktionieren kann.
Ja, und wir wissen, dass in Prozessen ja es natürlich die Fakten wichtig sind, aber auch die Art und Weise, wie die Fakten verkauft werden und präsentiert werden und wer selbstsicher ist. Das ist so ein bisschen der Kampf der Giganten ist zum Teil, bei denen man auch sehr, eben wie du sagst, ein Narrativ braucht, was einen überzeugt. Und wir ja hier eigentlich uns mehr oder weniger nur jetzt die Fakten unbedingt angeguckt haben und zweifeln. Und ich glaube, dass man die wirklich auch überzeugend hätte rüberbringen können, weil dass man, also Ich dachte zum Beispiel sofort daran, dass man vielleicht viel mehr betonen müsste, dass sie auch schwanger war, weil ich glaube, dieses Bild von, da ist eine Mutter, die ihr Kind schützen will, die, wir kennen so Geschichten, wo auf einmal Familienmitglieder, Elternteile, wie auch immer, unfassbare Kräfte aufwenden können, wenn es um den Schutz des eigenen Kindes geht. Und das wenn, hätte man das so verkauft, so auf, dass es vielleicht auch mehr Kraft war, weil sie in dem Moment dachte, sie muss ihr Kind beschützen, weil, dieser große Mann vor ihr stand. Und ja, es ist, man will hier natürlich auch wieder nicht gut und böse so plakativ darstellen. Aber wenn es um die Verteidigung geht, dann in gewisser Hinsicht musst du es ja irgendwie machen, wenn das die Version ist, die Amber präsentieren will. Wenn sie präsentieren will, dass Josh auf sie losgegangen ist, dann musst du das auch betonen und die Situation und die Angst darstellen, die sie empfunden haben muss, wenn es hier, wie gesagt, um ihre Version geht. Und ich habe schon das Gefühl, dass du das auch gut machen könntest, zusätzlich zu all den Zweifeln, die du auch streuen kannst, was die Version der Anklage angeht. Und ich war schon ein bisschen überrascht, was das Urteil angeht, weil ich schon sehr gezweifelt habe und nicht so hundertprozentig sicher war und einfach auch mir die Frage stelle, was man eben ihr zutrauen kann und muss in so einer Situation. Aber bei der Jury sah das ja offensichtlich anders aus, denn sie waren nicht nur ein einstimmiges Ergebnis, sondern auch binnen kurzer Zeit. 3 Stunden ist nicht so viel.
Ich glaube, dass es halt viel auf eine Sache ankommt, die du immer sagst. Und das ist, dass man halt nicht weiß, was die Jury gerade präsentiert bekommen hat.
Ja.
Wie diese Stimmung im Gerichtssaal ist und so. Und wir jetzt halt aus so einer objektiven, scheinbar objektiven, versucht objektiven Perspektive daraus schauen. Trotzdem natürlich offensichtlich geprägt durch unsere Erfahrungen und alles. Aber gleichzeitig, dass die Jury halt einen ganz anderen Eindruck hat. Und ich glaube, dass es manchmal auch reicht, dass du Leute wirklich unsympathisch findest. Und hier ist, glaube ich, auch das Problem, was wir haben, dass es an einem Ort stattfindet, wo es wenig voreingenommene Leute gibt. Und ich glaube, dass wenn du erstmal eingetrichtert bekommen hast, dieses Narrativ, hier ist das, glaube ich, dass es so schwer ist, da diesen Schritt zurückzugehen. Weil ich merke das bei mir, dass ich, wenn ich Leute, warum auch immer, unsympathisch finde, so, und sei es auch so im Celebrity-Kontext, dass es mir dann, dass ich eher viel einfacher geneigt dazu bin, dann in eine Richtung zu tendieren. Dass ich viel eher dann dazu neige, Sachen, die ich bei anderen Leuten halt wirklich auch vielleicht neutral oder anders mal, dass ich es dann negativer interpretiere. Das mache ich auch. Und ich glaube, dass gerade wenn du dann in einem Umfeld bist, wo, und ich glaube ja, dass sich Juries auch aneinander orientieren ganz stark. Das heißt, wenn die Leute schon theoretisch, bist du vielleicht an diesem Punkt, dass du denkst, eigentlich habe ich schon Zweifel, aber ich gucke erstmal, was die anderen sagen. Und wenn dann die erste Person sagt, nee, ich habe keinen Zweifel, sind vielleicht auch die ersten, die sich dann äußern. Die sagen, ich bin sicher, sie ist schuldig. Dann denkst du so, äußere ich jetzt meinen Zweifel? Weil eigentlich ist das auch ganz angenehm, weil ich mag sie ja zum Beispiel nicht. Oder ich mag die Verteidiger nicht oder was auch immer. Und dass es dann ganz einfach ist, dass wenn so ein paar Leute vorweggehen, beispielsweise, das ist jetzt reine Spekulation, und das sagen, dass dann die anderen mitziehen, ja, aber eigentlich passt mir das ja auch. Also es ist jetzt nicht, gehe ich da jetzt in den Kampf, weil eigentlich, wenn die anderen davon überzeugt sind, dann bin ich davon auch überzeugt. Und es kann ja auch richtig sein. Es kann ja, wir wissen ja nicht, wie die Situation im Gerichtssaal ist, was sie da für Eindrücke haben und so. Und es gibt ja auch solche Situationen offensichtlich. Und dass man dann denkt so, und die eigenen Zweifel, falls Zweifel da sind, wirklich auch runterspielt. Weil ich war gar nicht so überrascht. Einfach wegen, also ich bin schon tatsächlich davon ausgegangen, weil ich dachte so, weiß ich nicht, so dieses Narrativ. Und dann kann ich mir schon so vorstellen, dass Leute das irgendwie gut annehmen. Und gerade auch, wie sie dargestellt wurde und so, hat mich tatsächlich nicht überrascht, dass sie schuldig gesprochen wurde. Wobei ich davon aus, also sagen muss, ich bin schon davon ausgegangen, dass sie schuldig gesprochen wird. Ich bin aber davon ausgegangen, dass es dann, also man weiß ja immer nicht, wie sich die Fälle entwickeln. Ich bin nicht von so einem Ende ausgegangen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie irgendwann freigesprochen wird. Urteil wird aufgehoben, sie wird rehabilitiert und kann dann über ihr Leben sprechen. Das war so das, wovon ich ausgegangen bin. Deswegen war ich gar nicht so schockiert, als sie schuldig gesprochen wurde, weil ich dachte, naja, das wird sich vielleicht noch auflösen.
Ja, ich glaube, es ist halt weil wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, wenn man eher aus der Perspektive rausgeht, oh, was glauben wir, was eine Jury machen würde, von denen wir ja wissen, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das Schwierige am Jury-System, dass es eben nur Menschen sind. Und Menschen sind halt wahnsinnig anfällig, glaube ich, für so Narrative, gerade wenn du zuvor halt auch schon viel wahrgenommen hast. Und das muss man ja dann auch nochmal hier sagen, dass vieles ja gar nicht korrigiert werden konnte und wurde von dem Bild, was von ihr gezeichnet wurde, von der einseitigen Gewalt, die von ihr ausging und die sich jetzt eben in seinem Tod dann gezeigt hat oder so geendet ist, dass, weil die Gewalt als solches ja kein Thema war, die vorangegangene Gewalt, wurde das ja nicht auch nochmal, nicht mal korrigiert, aber zumindest ergänzt, sagen wir es mal so. Ja, und dann blieb am Ende eben genau das Bild, was vorher schon gezeichnet wurde, von ihr als Täterin, die sie ja auch zu 100% war. Von ihr ging nachweislich Gewalt aus. Aber wir haben auch Beweise, die eben besagen, dass auch von Josh Gewalt ausging. Und ich glaube, dass das wichtig ist, nicht nur für die Komplexität von zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch für ihre Version und ob man ihr dann Glauben schenken möchte und ob man wirklich glaubt, dass Josh sie so stark geschüttelt hat. Das wirkt natürlich sehr viel wahrscheinlicher, wenn man darüber gesprochen hätte, dass es zum Beispiel einen Vorfall in Alaska gab. Und ja, es ist halt wirklich das, was die Presse im Vorfeld auch gemacht hat und was möglicherweise auch in den Köpfen dann übrig geblieben ist von einer sehr einseitigen Darstellung. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, wie das bei euch ist, wenn ihr so euch vielleicht vorstellen würdet, so ihr hättet in der Jury gesessen. Schreibt uns das mal. Und damit wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können nach dem Fall, kommt hier unsere Puppy Break!
Yay! Ich habe ja neulich schon mal über Schweine geredet, weil irgendwie, ich weiß nicht, aktuell sind so Schweine meine Tiere des Monats vielleicht. Und ich poste auch bei mir ganz viel Schweine-Content. Ich weiß nicht, ich finde die so süß. Und ich habe gestern die Folge mit Menschen und Monster editiert, die dann letzte Woche quasi rausgekommen ist, wenn ihr diese Folge jetzt hört. Und das Schlimme ist, was mich so genervt hat, ist, dass ich so leise gesprochen habe die ganze Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, in Zukunft werde ich mich eher an den Schweinen orientieren. Schweine sind nämlich richtig laut, wenn sie sein möchten. Sie können nämlich sehr, sehr laut schreien. Und zwar bis zu 130 Dezibel laut. Das ist richtig, richtig, richtig laut. Und deswegen habe ich gedacht, in Zukunft werde ich mich daran orientieren. Ein bisschen mehr Schweinchen sein.
Du hast ja ein Beispiel an den Schweinchen genommen.
Ja, ich werde versuchen, mir ein Beispiel an den Schweinchen zu nehmen. Die sind so süß. Ich habe neulich schon wieder so unglaublich niedliches Bild gepostet. Naja. Also nicht gepostet, geteilt. Stories. Ich weiß nicht, ich folge total viel so, wie nennt sich das, Gnadenhöfe, Sanctuaries und so, wo die immer so super süße Schweine haben. Und dann verfolge ich immer die ganzen Geschichten und neulich gab es dann so ein Schweine-Zwillingspaar, die gerettet wurden und dann war aber unsicher, wo sie hingehen und dann hat sich die Sanctuary dazu entschlossen, dass die beiden jetzt für immer da bleiben können. Und da habe ich mich so gefreut, weil die beiden ganz klein waren und so viel kleiner als ihre Geschwister. Und das war so niedlich.
Süß. Ja.
Neues habe ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den Truthahn namens Kevin.
Ja.
Das war so niedlich.
Das war richtig niedlich. Und das Ding ist, das war der erste Truthahn, den ich gesehen habe. Ich habe lange schon keinen Truthahn mehr gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Wo ich dachte so, krass, denen wird richtig viel Unrecht getan, was so ihre Optik angeht. Weil die haben immer gesagt, wir Truthähne sind so hässlich. Und ich habe den so angesehen und war so, nee, finde ich gar nicht jetzt.
Oh mein Gott.
Ich weiß nicht, ob er ein besonders schöner Truthahn war.
Ich glaube nicht, er war ja auch schon ziemlich zerrupft. Also es ging um einen Truthahn, der quasi sein ganzes Leben lang im Stall war und dann zum ersten Mal die Außenwelt erkundet hat, Kevin. Und ich weiß nicht, ob du es mit Ton gehört hast, aber die Geräusche, die er gemacht hat.
Oh nein.
Oh mein Gott, es war so ein ganz leichtes, also so niedlich. Ich fand Kevin auch sehr hübsch und dachte so, oh, wir sind echt gemein.
Ja, weil ich weiß, ich kann mich sogar mal erinnern, dass wir, glaube ich, mal darüber gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es Truthähne oder Puten waren, dass wir gesagt haben, ja, die sind ja auch nicht so schön. Ich möchte diese Meinung revidieren. Mhm. Ich bin sicher, dass ich das gesagt habe. Ja. Und in diesem Moment, jetzt hier gerade, möchte ich das wegnehmen, zurücknehmen. Ich nehme es zurück.
Ja.
Und Uns ist gerade aufgefallen, dass diese Folge ja die letzte sein wird, die wir im März rausbringen. Und in der letzten Folge des Monats besprechen wir ja eigentlich die Bücher, die wir für unsere Lese-Challenge lesen. Lese-Challenge machen wir bei Instagram, könnt ihr mal rüberschauen. Da lesen wir immer ein Buch zu einem Oberthema. Das Oberthema im März war Tiere. Passt ja ganz wunderbar zu Kevin als Truthahn. Truthahn, oh Gott, richtig komisch ausgesprochen. Aber es ist jetzt halt, der Monat ist noch die Hälfte lang. Deswegen, also ich bin tatsächlich fertig geworden, überraschenderweise. Deswegen erzähle ich was über mein Buch. Und Marieke hört es noch.
Ja.
Willst du vielleicht den ersten Eindruck teilen? Findest du es gut?
Ja, ich höre Llama Drama von Anna McNuff. Und ich liebe Anna McNuff, weil sie ist quasi britische Abenteurerin. Und ich glaube, ich habe auch schon mein Buch von ihr empfohlen. Und zwar Pens of Perspective, wo sie einmal durch Neuseeland gelaufen ist. Also nicht durch, also quasi vom so einmal so hoch runter. Und bei Llama Drama will sie einmal durch Südamerika fahren. Sie hat aber auch Bücher, wo sie zum Beispiel durch Amerika fährt mit dem Fahrrad und alles. Und ich finde sie total lustig und ich weiß nicht, ich glaube gerade auch manchmal so, wenn man irgendwie so denkt, boah, traue ich mich jetzt Sachen oder so, es ist total super, so Geschichten zu hören von Menschen, die einfach sagen, so, ich mache jetzt Abenteuern. Und ja, ich mag sie total gerne und finde sie sehr lustig und super sympathisch und ja.
Cool.
Deswegen Llama Drama ist auch richtig gut, wenn man irgendwie so einen anstrengenden Tag hat und so ein bisschen heile Welt dann irgendwie nochmal beim Spazierengehen hören möchte.
Kommen auch Lamas drin vor? Oder sie,
ja,
oder,
ja, es waren jetzt schon Lamas da.
Ich habe Schuldig von Kanae Minato gelesen und was ich an dieser Lese-Challenge ganz cool finde, ist, dass wir über Bücher sprechen, die ich sonst nicht empfohlen hätte. Also ich kann schon mal sagen, dass ich das Buch nicht empfohlen hätte sonst im Podcast. Ich habe aber ein anderes Buch der Autorin schon mal empfohlen, und zwar Geständnisse auf Deutsch, Confessions auf Englisch. Und das war eins meiner absoluten Jahreshighlights letztes Jahr. Ich fand das Buch so krass. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, empfehle ich euch es auf jeden Fall. Und seitdem wollte ich aber unbedingt noch mal was von der Autorin lesen. Es sind aber gar nicht so viele Bücher übersetzt worden. Und ich hatte das über meine Bücherei-App als E-Book gelesen. Und ich fand's okay. Ich glaube, dass Geständnisse so eine riesen Erwartungshaltung bei mir geformt hat. Ich dachte, die, glaube ich, das Buch einfach auch nicht erreichen konnte, weil Geständnisse war so Twist auf Twist und ständig passierten Dinge. Das ist, glaube ich, eins der wenigen Bücher, bei dem tatsächlich niemand, der das liest, irgendwas vorhersehen kann, weil es einfach so anders ist. Nicht nur, was den Inhalt angeht, auch was die Schreibweise angeht. Und das war bei Schuldig sehr, sehr viel runtergebrochener, sehr viel klassischer, was so Krimi angeht. Aber selbst für einen Krimi relativ seicht. Es geht um unseren Protagonisten Fukase, der in einer Firma für so Büro-Schreibbedarf arbeitet und der eines Tages von seiner Freundin angesprochen wird, weil die einen Brief bekommen hat, in dem steht, dass Fukase ein Mörder ist. Und er hat gleich eine Idee, was damit gemeint sein könnte und erinnert sich an einen Vorfall zurück, bei dem er und ein paar seiner Kommilitonen in so ein Chalet gereist sind und einer der Kommilitonen ist dabei ums Leben gekommen. Und nicht nur er hat einen solchen Brief bekommen, beziehungsweise ja seine Partnerin, sondern auch die anderen Kommilitonen wurden irgendwie als Mörder betitelt. Und jetzt versucht diese Gruppe herauszufinden, wer ihnen diese Briefe schreibt. Und das ist auch wirklich das Mysterium. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mit der richtigen Erwartungshaltung ranzugehen, wenn ihr das lesen möchtet, dass es eben jetzt nicht wirklich noch viel mehr gibt, was man irgendwie herausfindet, sondern es nur um die Frage geht, wer schreibt ihnen diese Briefe. Was ich aber super, super toll an dem Buch fand, sind die Beschreibungen. Und zwar geht es in dem Buch wahnsinnig viel um Kaffee kochen, Kaffeebohnen, wie Kaffee riecht und deswegen ist eine Biene auf dem Cover, um Honig. Genauso wie was für unterschiedliche Honigsorten es gibt und so weiter. Und das fand ich total cool, weil jedes Mal, wenn irgendwie beschrieben wurde, dass diese Gruppe zum Beispiel an einer Raststätte Pause macht, so auf dem Weg zum Chalet, erzählen die immer, was sie essen und wie das schmeckt und was sie einkaufen danach noch. Und das fand ich total toll. Also dafür, dass das jetzt mehr so in die Krimi-Mystery-Kategorie geht, war ich eigentlich am meisten unterhalten davon, wenn sie über Essen gesprochen haben oder Getränke. irgendwie habe ich da richtig viel drüber nachgedacht, weil ich erst gedacht habe, oh, war Geständnisse vielleicht ein neueres Buch der Autorin? Aber das stimmt nicht, es war ihr erstes Buch. Und dann dachte ich so, oh, vielleicht war das so die eine Geschichte, die unbedingt raus musste, ohne gemein sein zu wollen. Aber ja.
Ich frage mich auch manchmal, und das ist was, worüber wir schon mal geredet haben, dass manchmal Debütromane halt noch halt wirklich Debüts sind und man dann halt merkt mit der Zeit, wie die Autorinnen und Autorinnen so ihren Style finden und so. Und dann habe ich gleichzeitig das Gefühl, dass es manchmal aber auch so ist, dass der Debütroman vielleicht etwas ist, was halt wirklich schon so jahrelang in der Person gebrodelt hat. Wo eine Person jahrelang sich Sachen überlegt hat, Sachen gefeilt hat und sich ganz dem Buch und den Charakteren und der Welt verschrieben hat. Und dann zum Beispiel die folgenden Bücher unter einem ganz anderen, in einem ganz anderen Umständen entstehen. Nämlich aus der Idee vielleicht, oh, ich habe vielleicht jetzt schon, weil das Buch gut lief, habe ich jetzt vielleicht einen Vertrag unterschrieben für ein zweites Buch. Die Idee ist irgendwie da, aber wo dann einfach vielleicht gar nicht die Zeit ist, das in dieser Feinheit und in dieser, ja, in dieser Tiefe auszuarbeiten. Mir ist das neuest immer aufgefallen, wo ich das Debüt unglaublich krass fand und wie du jetzt auch sagst und wo ich dann die späteren Bücher war ich so, okay, auch nicht schlecht offensichtlich, aber nicht mal ansatzweise diese Komplexität und
ja, das beschreibt es halt ganz gut. Deswegen, ich würde euch tatsächlich Schuldig jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber nochmal eine wiederholte Empfehlung, wenn ihr Geständnisse oder Confessions noch nicht gelesen habt, das fand ich wirklich so, so krass. Und ich habe vor allem mich super viel mit dem Buch danach noch beschäftigt. Ich habe mir so Buchclub-Diskussionen auf YouTube dazu angeguckt. Und das liebe ich total, wenn andere Leute dann, wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, die diskutieren jetzt darüber und denken, und dann denkst du dir, ja, genau, oder oh, habe ich ganz anders wahrgenommen. Und was ich total krass fand, ist, dass die Autorin Lehrerin ist. Und das erste Buch ist ja aus der Sicht einer Lehrerin geschrieben, zumindest das erste Kapitel. Und wenn man das auch noch im Hinterkopf hat, wenn man es liest, weil es ja um die Rache einer Lehrerin an ihren Schülern geht, das ist schon ein bisschen creepy, glaube ich. Weil stell dir mal vor, du liest das Buch deiner Lehrerin und da quält sie in Anführungszeichen ihre Schüler, so auf psychologische Art und Weise.
Das passt ja auch total zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass das vielleicht eine Sache ist, die jahrelang in ihr gebrodelt hat. Die sie sich wirklich, wo sie wirklich auch mit ihrer eigenen Erfahrung reingegangen ist, wo sie vielleicht wirklich ganz viele Sachen hat reinfließen lassen und das dann danach halt anders ist. Weil es halt nicht aus diesem, oh, das Buch ist jetzt so raus entstanden aus meinem unterdrückten Schmerz oder was weiß ich, aus meinen Rachefantasien an meinen an den kleinen Arschlöchern, die da jetzt vor mir sitzen, im Scherz, sondern halt einfach, weil sie ein Buch schreiben musste. Ich muss auch noch sagen, ich habe auch Llama Drama noch nicht fertig gelesen. Also wer weiß, was kommt. Mhm. Aber ich muss noch kurz eine Sache ansprechen, die du, glaube ich, gerade ansprechen wolltest und dann doch nicht angesprochen hast. Weil Amanda hat mich ja gefragt, ob Llamas schon vorgekommen sind. Mhm. Weil, ich weiß, worauf du anspielen wolltest. Ja. Weil Amanda macht immer diese super süßen Posts bei Instagram. Und dann hatte sie das Bild gemacht von Llama Drama und hatte dann dazu geschrieben, Tier im Titel und auf dem Cover. Oder Llama im Titel und auf
Llama
dem Cover.
Llama im Titel, genau. Ich habe sogar Llama spezifiziert.
Und ich fand es unglaublich niedlich, dass Amanda das noch so klargestellt hat, dass quasi das Buch schon zwei Sachen. Deswegen, wahrscheinlich hast du jetzt nachgefragt, um zu wissen, ob es auch noch drinnen im Inhalt vorkommt. Ja.
Es ist jetzt, also ich nehme das schon sehr ernst, wie wir unsere Challenges accepten. Wobei wir ja immer sagen, dass das ja entspannt sein soll und wir lassen ja alles zu. Ihr könnt ja argumentieren, wie ihr wollt, absolut fein. Es hätte auch tatsächlich nur ein Llama einmal in einem Satz erwähnt worden sein können und fertig. Ja. Kriterium erfüllt.
Es hätte gereicht, wenn euch das Buch das Gefühl Llama gegeben hätte.
Ja, genau. Wenn ihr das Buch gelesen hättet und danach wäre euer Gedanke gewesen, Llama.
Llama.
Dass ja alles hätte gereicht. Aber in dem Moment, wo ich zwei Dinge gesehen habe, musste ich die auch anerkennen, appreciaten, dass es Llama im Titel und auf dem Cover gab. Ja. Und bei mir gab es nur eins, weil Bienen kommen auch gar nicht vor. Außer halt Honig. Damit kommen Bienen schon vor. Dann kommen sie auch vor.
Ja.
Und damit wollen wir die Folge beenden. Die nächste Folge, die ihr hören werdet, ist schon unsere 200. Folge. Da sind wir schon sehr aufgeregt und wir hoffen, ihr hört dann auf jeden Fall rein. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.